Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit. Es steht viel auf dem Spiel. Wie müssen wir leben, um globale Probleme lösen zu können? Wie muss eine Gesellschaft organisiert sein, damit ihre Individuen nicht der Unbehaustheit verfallen, damit sie in ihr eine Heimat haben? Das sind Lebensfragen, um nicht zu sagen Überlebensfragen, denen wir uns heute im Büchermarkt widmen. Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Wir möchten Ihnen in den folgenden knapp 20 Minuten zwei einflussreiche Autoren und ihre neuen Bücher vorstellen. Da ist einmal der Berliner Philosoph Volker Gerhardt mit seinem Buch Humanität über den Geist der Menschheit und der Philosoph Byung-Chul Han. Kürzlich ist von ihm sein Essay Vom Verschwinden der Rituale, eine Topologie der Gegenwart erschienen. Und damit beginnen wir. Der 1959 im südkoreanischen Seoul geborene deutsche Philosoph hat in den vergangenen Jahren viel Furore gemacht mit seinen zeit- und kulturkritischen Essays. Im Mittelpunkt von Byung-Chul Hans Kritik steht immer wieder das kapitalistische, neoliberale Wirtschaftssystem, das die Menschen zur Selbstausbeutung zwinge. Dazu kommt, wie er schreibt, die Digitalisierung, die dem Menschen eine unbegrenzte Freiheit der Kommunikation vorgaukelt, aber letztendlich zum Abbau sozialer Werte wie Scham, Vertraulichkeit, Intimität und Nähe führe. In seinem jüngsten Essay beschäftigt sich der Philosoph nun mit dem Verlust der Rituale. Thomas Palzer hat das Buch gelesen.
Auch Begriffe haben ihre Konjunkturen. Was einmal in Mode war und in aller Munde, ist plötzlich ausrangiert und umgekehrt. Begriffe haben also Geschichte. Und wer sich die Geschichte der Begriffe näher ansieht, wird feststellen, dass sie ein ergiebiges Reservoir darstellt für das, was man gemeinhin unter dem Wort Denken subsumiert. Denn man kann sich fragen, was eigentlich damit verloren geht, wenn bestimmte Begriffe außer Gebrauch geraten, und kommt auf diesem Weg immer zu einer mehr oder weniger geglückten Diagnose der jeweiligen Gegenwart. Heimat wäre so ein Begriff, oder Achtsamkeit, oder auch Intensität, ein Wort, das der junge französische Philosoph Tristan Garcia jüngst erfolgreich wiederbelebt hat. Nun ist es das Ritual, dessen Reanimation wir dem koreanischen Philosophen Byung-Chul Han verdanken. Vom Verschwinden der Rituale, eine Topologie der Gegenwart, heißt sein neuester, nur knapp 130 Seiten starker Essay. Und wir sagen es gleich vorweg, die Reanimation ist geglückt.
Das Smartphone ist kein Ding im Sinne von Hannah Arendt. Ihm fehlt gerade die Selbigkeit, die das Leben stabilisiert. Besonders haltbar ist es auch nicht. Es unterscheidet sich von Dingen wie einem Tisch, die in ihrer Selbigkeit mir gegenüberstehen. Alles andere als selbig sind seine medialen Inhalte, die unsere Aufmerksamkeit ständig in Beschlag nehmen. Ihr rascher Wechsel lässt kein Verweilen zu. Die dem Apparat innewohnende Unruhe macht ihn zu einem Unding. Zwingend ist außerdem der Griff nach ihm. Vom Ding aber sollte kein Zwang ausgehen.
Rituale, sagt Byung-Chul Han, glichen Dingen insofern, als sie wie diese das menschliche Leben stabilisierten, gewissermaßen dessen Haltbarkeit stärkten. Rituale dienten dazu, dass sich der Mensch im Unbehausten zu Hause fühlen kann. Rituale wären in der Zeit nämlich das, was Häuser für den Raum sind. Der Verlust der Rituale käme umgekehrt einer Enthausung des menschlichen Daseins gleich, einer grundlegenden Ausgesetztheit und Verunsicherung des Menschseins. Byung-Chul Han hat intensiv über Heidegger gearbeitet und das prägt unüberhörbar seinen Denkstil, was aber nicht als Einschränkung verstanden werden soll, eher im Gegenteil. Ist, um ein Beispiel zu geben, für Heidegger die Sprache das Haus des Seins, belehnt Hahn eben dieses Denkmuster, um an ihm seinen Begriff des Rituals zu entfalten. Für Hahn ist das Ritual das Haus des Menschen. Tatsächlich haben Sprache und Ritual etwas gemeinsam, nämlich dass Sprache selbst zu den Ritualen gerechnet werden kann. Insofern Sprache ja ihre Elemente beständig wiederholt und variiert, wofür ein Regelwerk wie die Grammatik sorgt. Die Grammatik stabilisiert die Sprache, indem sie diese zu Wiederholungen zwingt, die Wiedererkennen ermöglichen. Indem ich die grammatischen Rituale der Sprache wiedererkenne, kann ich mich mit Gedankengut befreunden, das mir andernfalls gänzlich fremd bleiben müsste. Sprache, wenn man so will, ermöglicht es mir, dass ich Gedanken einhause, die gar nicht die meinen, die mir fremd sind. Das Ritual der Sprache wiederum ist das Schweigen, das ja seinerseits Sprache ist, nämlich deren reine Form. Das Schweigen sagt nichts, es legt einen stummen Ring um das Sagen. Deshalb kann Schweigen beredt sein. Für Heidegger war das Schweigen die eigentliche Sprache gegenüber dem uneigentlichen Gerede. Gerede ist für Hahn die adipöse digitale Kommunikation, die Kommunikation ohne Gemeinschaft. Jeder und jede äußern ständig und überall irgendwas zu irgendwas. Ganz analog zur eigentlicher und uneigentlicher Sprache deutet Hahn das Ritual. Das Ritual ist regelgeleitet und damit produziert es Wiederholung. Eine Wiederholung holt etwas zurück oder wieder, nämlich das, was man schon kennt. Das Ritual ist ein Wiedererkennen in dem Sinn, dass es zeigt, dass man sich schon auskennt. Das Ritual ist die Form des Auskennens und das Auskennen Teil jenes Prozesses, den Hegel Einhausung nennt. Mit anderen Worten, Rituale helfen dem Menschen, sich in der Welt zurechtzufinden, zum Recht zu finden und häuslich einzurichten. Sie bringen Gemeinschaften ohne Kommunikation hervor, die in polarem Gegensatz stehen zur Kommunikation ohne Gemeinschaft, wie sie heute das Bild prägt, das die Welt abgibt. Es ist ein Bild extremer Beliebigkeit und Unzuverlässigkeit.
Stille und Schweigen haben keinen Platz im digitalen Netz, das eine flache Aufmerksamkeitsstruktur hat. Sie setzen eine vertikale Ordnung voraus. Die digitale Kommunikation ist horizontal. Nichts ragt dort, nichts vertieft sich. Sie ist nicht intensiv, sondern extensiv, was dazu führt, dass der Kommunikationslärm steigt.
Ventiliert wird diese soziale Verwüstung im Sinne wachsender Unbehaustheit, denn darum handelt es sich, vom sogenannten neoliberalen Regime, ein Begriffsgespenst, das als Generalsubjekt den unbestreitbaren Vorteil hat, zunächst einmal die Fronten zu klären. Und genau diese Funktion übernimmt es bei Hahn. Das neoliberale Regime ist der Gegner, der ständig als Subtext des Essays mitläuft. So stellt der Philosoph den unbedingten Vorrang von Produktion und Konsumtion, wie eben auch die ungebremste Produktion und Konsumtion von Informationen, Daten und Kommunikationen, einem fernöstlich inspirierten, schonenden Umgang entgegen, der auf Rücksicht beruht, auf Höflichkeit, Gelassenheit und auf dem Ritual. Und wer von uns wollte bezweifeln, dass die Welt Schonung dringend nötig hat? Hahns Essay richtet sich anhand einer langen Liste von Oppositionen aus. Die Narration wird der Ratio entgegengesetzt, das Erzählen dem Zählen, der intensive Moment dem bloß extensiven Fort- und Überleben, das Zeichen dem Bezeichneten, die Lehre der Bedeutungshuberei, die Hülle dem Inhalt, die Regelleidenschaft der Psychologie, die gern in den halluzinierten Untiefen der Seele fischt, die äußerliche Regel dem verinnerlichten Gesetz. Im Grund geht es um ein neues Verhältnis zwischen Innen und Außen, Intention und Extension. Mal zählt das Außen mehr als das Innen, die Verpackung mehr als der Inhalt, mal das Innen mehr als das Außen, Kontemplation geht vor Produktion. Polemisch gesagt betreibt Hahn eine Art Katz-und-Maus-Spiel mit dem Westen und dessen Innen-Außen-Ökonomie. Substanziell richtet sich Byung-Chul Hahns Essay gegen die umfassende Protestantisierung des Westens, gegen den kapitalistischen Verinnerlichungsfuror, der nur das Pendant darstellt zur entgrenzten Produktion, zu der auch das entgrenzte Selbst gehört, zumal sein entgrenztes Sich-Produzieren in den sozialen Medien. Man könnte auch sagen, dass Hahn die westliche Welt mit der fernöstlichen Philosophie konfrontiert, die quantitative und additive Welt des Materialismus samt ihrer wuchernden Kommunikation und Informationsflut mit der qualitativen Welt der Intensität und, heideggerianisch gesprochen, Kommunion. Allem eine Bedeutung zu unterstellen, ist der protestantische Wut des Verstehens geschuldet, die damit die fraglose Bedeutsamkeit der Welt ironischerweise subvertiert. Entleerung ist Voraussetzung für Fülle, nicht die Völlerei.
Der Mensch ist ein Ortswesen. Der Ort macht erst das Wohnen, den Aufenthalt möglich. Das Ortswesen ist jedoch nicht notwendig ein Ortsfundamentalist. Es schließt die Gastfreundlichkeit nicht aus. Destruktiv ist die totale Entortung der Welt durch das Globale, die alle Unterschiede nivelliert und nur Variationen des Gleichen zulässt. Die Andersheit, die Fremdheit wirkt der Produktion entgegen. So bringt das Globale eine Hölle des Gleichen hervor. Gerade angesichts dieser Gewalt des Globalen erwacht der Ortsfundamentalismus.
Das bemerkt Hahn, um nicht vorschnell gewisse eingeübte Reflexe zu bedienen. Er bemerkt es zu Recht, auch seine Vorbemerkung gilt der Abwehr vorhersehbarer Unterstellungen, wenn er schreibt, dass Rituale kein sentimentaler Essay seien, der diese sehnsüchtig zurücksehne. Als Kulturpessimist will er nicht gebrandmarkt werden, und ein solcher ist Hahn ja auch nicht. Doch ganz unabhängig davon, der Mensch ist nicht nur dazu da, die Arme hochzureißen und Juhu zu rufen, wie manche zu denken scheinen. Man bedenke außerdem, für das Lobpreisen hat es einmal Rituale gegeben.
So unser Rezensent Thomas Palzer zum Buch Vom Verschwinden der Rituale, eine Topologie der Gegenwart von Byung-Chul Han. Das Buch ist bei Ullstein erschienen zum Preis von 20 Euro. Es hat 128 Seiten. In den 80er Jahren brachte der australische Philosoph Peter Singer in der Debatte um den Humanismus und seine Folgen ein neues Argument ins Spiel. Der Humanismus sei auf eine Spezies, nämlich den Menschen, fixiert und schließe damit alle anderen Lebewesen aus. In der zeitgenössischen Philosophie wurde dieses Argument gerade angesichts der ökologischen Probleme ungeheuer populär. Nun antwortet der Berliner Philosoph Volker Gerhardt darauf mit einem Versuch, den Gedanken des Humanismus neu zu fassen. Sein Buch heißt »Humanität über den Geist der Menschheit«. Leander Scholz stellt es vor.
Als Kant alle Fragen der Philosophie zu einer einzigen zusammenfasste, konnte er nicht ahnen, wie sehr diese Frage zahllose Wissenschaftler und Disziplinen in den folgenden Jahrhunderten beschäftigen würde. Was ist der Mensch? Eine ganz neue Art der Wissenschaft entstand, die sich ausschließlich der Erforschung des Menschen widmete, die Humanwissenschaft. Mit der Abnahme religiöser Orientierung ging die Karriere der Anthropologie einher. Der Mensch war auf sich selbst gestellt. Und ein starker Singular tauchte am Horizont auf, die Menschheit. Damit war nicht bloß die Gattung gemeint, sondern eine große Hoffnung auf eine bessere Zukunft für alle Menschen. Heute zerfällt dieser Singular und die Hoffnung ist ziemlich gedämpft. Dagegen stemmt sich der Philosoph Volker Gerhardt mit seinem neuen Buch Humanität. Das Wort hätte auch mit einem Ausrufezeichen versehen sein können. Denn es handelt sich nicht um eine analytische Untersuchung, sondern um einen Appell und eine Verteidigung. Sein Untertitel lautet »Über den Geist der Menschheit«. Nicht um den einzelnen Menschen geht es hier, sondern um den Begriff der Menschheit, den höchsten Begriff, den die humanistische Tradition zu bieten hat und ohne den es keine allgemeinen Menschenrechte gäbe. Es geht also um viel. Und das macht der Autor auch gleich im Vorwort deutlich.
Längst ist offenkundig, dass die viel zu eng und sachlich problematisch gewordenen Leitbilder der Nation, der Religion, der Klasse oder der Rasse untauglich sind, weltoffenen Gesellschaften Ziel und Halt zu geben. Sie sind erst recht nicht in der Lage, die existenzielle weltpolitische Wende anzuleiten. Und dass es nicht in Zweifel stehen darf, dass alles, was nötig ist, im Interesse und im Namen der Menschheit zu erfolgen hat, liegt es nahe, das ethische und politische Handeln unter das Ideal der Humanität zu stellen.
In einer Zeit, in der das Konzept der Nation eine unerwartete Renaissance erlebt, bleibt demnach allein der Begriff der Menschheit übrig, um die Egoismen von Individuen und Gruppen zu überwinden und eine ernsthafte Weltpolitik zu betreiben, die in der Lage ist, die globalen Probleme zu lösen. Mit dieser Sicht bezieht sich Gerhardt maßgeblich auf Kant, der die Menschheit in jedem Individuum als gegeben ansah. Denn bei seiner Selbstbestimmung setzt sich jedes Individuum mit allen anderen Individuen in Beziehung, die das Gleiche tun. Mit dem Begriff der Menschheit sind somit nicht bloß alle existierenden Menschen bezeichnet, sondern eine ethische Gemeinschaft, auf die sich die Einzelnen normativ in ihren Handlungen beziehen. Allerdings weiß auch Gerhardt sehr genau, dass diese Konzeption der Menschheit in den letzten Jahrzehnten stark in die Kritik geraten ist. Denn das Problem, das Kant nicht weiter verfolgt hat, besteht darin, dass die Abgrenzung der Menschen von anderen Lebewesen gerade dann besonders strikt ausfallen muss, wenn der Mensch zur alleinigen Quelle des ethischen Handelns wird. Im Unterschied zum Gedanken der Schöpfung werden dann alle anderen Lebewesen auf der Erde zu Sachen. insbesondere die Epoche der Aufklärung, die Kant wie kein anderer philosophisch zum Ausdruck gebracht hat, steht für eine Versachlichung der Natur, die vom Menschen in Besitz genommen werden darf. Für viele Kritiker ist der Humanismus aus diesem Grund in genau die Probleme verstrickt, die seine Verteidiger mit der Anrufung der Menschheit zu lösen versprechen. Sie plädieren daher für einen Posthumanismus, in dem nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren und den Pflanzen ihre eigenen Rechte zustehen. Das Schlagwort dieser Kritiker lautet Speziesismus. Auf diese Kritik einzugehen, ist eines der Hauptanliegen des Buches.
Umso kurioser ist das Tabu, das im Zeichen des Antispeziesismus über den Humanismus verhängt wird. Die Umkehrung wäre besser begründet, nämlich eine Berufung auf den Humanismus, der es nicht zulassen kann, dass Tiere gequält, Urwälder gerodet, Böden verseucht, die Luft verpestet oder Meere vergiftet werden. Erst recht nicht, wenn befürchtet werden muss, dass mit alledem auch menschliches Leben verunmöglicht wird.
Zu Recht weist Gerhard darauf hin, dass die Kritiker des Humanismus dies meist im Namen eines verbesserten Humanismus tun, auch wenn sie ihn nicht mehr so nennen. Selbst die, die vorgeben, sich in andere Lebewesen hineinzuversetzen, machen das letztlich immer nur aus ihrer eigenen Sicht. Aus der Begrenztheit der eigenen Perspektive gibt es keinen Ausweg. Wer dagegen, wie der australische Philosoph Peter Singer, die humanistische Idee wirklich aufgeben will, muss dann auch damit leben, dass die Tierrechte auf Kosten der Menschenrechte gehen. Sein umstrittener Vorschlag, die Verteilung der Rechte an die Zuschreibung von Schmerzempfinden zu binden, führt konsequenterweise dazu, dass nicht nur die Rechte von Tieren aufgewertet, sondern auch die Rechte von Menschen in bestimmten Zuständen abgewertet werden. Ungeborenem Leben oder kranken Menschen kämen dann unter Umständen weniger Rechte zu als gesunden Menschen. Damit wäre nicht nur die Menschenwürde in ihrer Universalität infrage gestellt, auch das humanistische Kernanliegen der Verpflichtung des Einzelnen auf die ethische Gemeinschaft wäre obsolet. Denn wenn es ein objektives Kriterium gäbe, um die Würde der Lebewesen festzustellen, wäre es nicht mehr nötig, diese Verpflichtung als Auftrag zu begreifen. Aber gerade darauf kommt es Gerhard an, wenn er nicht nur im Horizont zukünftiger Möglichkeiten der synthetischen Biologie, neue Lebewesen zu erzeugen, sondern auch angesichts der anhaltenden Umweltzerstörung festhält, dass sich dieser Verantwortung niemand entziehen kann.
Das Neue in der Lage des modernen Menschen besteht nur darin, dass jeder Einzelne, stärker als das jemals zuvor der Fall gewesen sein dürfte, nicht nur für seine Existenz als Individuum, sondern auch für die der Menschheit Verantwortung trägt. So ist die Humanität das Schicksal, das aus der Selbstbestimmung des Menschen folgt und ihn zur Verantwortung für das seiner Wirksamkeit zugängliche Ganze verpflichtet.
Volker Gerhard hat ein profundes Buch geschrieben, das nicht nur gut lesbar ist, sondern die Debatte um den Humanismus neu entfachen wird. Auf die Reaktionen darf man gespannt sein.
Leander Scholz, das Buch Humanität über den Geist der Menschheit von Volker Gerhard, ist im Verlag CH Beck erschienen, 314 Seiten, 32 Euro. Und noch eine Meldung. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels gab heute bekannt, dass Wim Wenders die Laudatio auf den diesjährigen Friedenspreisträger Sebastião Salgado halten wird. Wir hatten über die Auszeichnung für den brasilianischen Fotografen im Büchermarkt ausführlich berichtet. Wim Wenders als Laudator, das ist natürlich absolut passend. Der 73-jährige Regisseur hatte im Jahr 2014 der Arbeit Salgados mit seinem Oscar-nominierten Dokumentarfilm »Das Salz der Erde« ein Denkmal gesetzt. Der Friedenspreis wird traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse im Oktober verliehen und ist mit 25.000 Euro dotiert. Und das war der Büchermarkt. Jetzt gleich nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell mit meinem Kollegen Lennart Pyritz. Da wird es unter anderem um Klimawandel, Luftqualität und Gesundheitsfolgen in China gehen. Und hier verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.